Es ist ein Auslöser für alle unterschiedlichen Krankheitsbilder. Dass Menschen, die nicht mehr richtig regenerieren oder zu wenig regenerieren, deutlich häufiger Stressfolgeerkrankungen erleiden, vor allem psychische Veränderungen. Viele Menschen kennen das. Sie gehen in Urlaub, sie haben frei und sie brauchen eine Woche, 10 Tage, vielleicht auch 14 Tage, um richtig runterzukommen. Ich bin 8 Stunden im Bett und ich bin morgens trotzdem völlig K.O.
Höher, schneller, weiter. Das ist irgendwie auch so typisch für unsere heutige Gesellschaft, auch getrieben durch falsche Vorbilder, durch Social Media.
Dass ich einfach immer nur sagen kann, es ist eines der großen Bedrohungen heute in unserem Leben. Übrigens auch für die Jungen.
Ich sag's auf gut Deutsch, dann kackst du ab.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Florian Wolf, Jahrgang 76, ist Diplom-Ingenieur und Integral-Business-Coach. Er hat sich auf Präventivmedizin und Stressmanagement mit einem weltweit agierenden Netzwerk aus Forschern, Ärzten und Coaches spezialisiert. Er ist in der wissenschaftlichen Forschung tätig. Er und sein Vater Professor Alfred Wolf haben den integralen Stresstest entwickelt, den ich selbst auch schon durchgeführt habe. Heute sprechen wir über die Bedeutung von Stress im gesundheitlichen Kontext und wie wir ihn mit möglichst einfachen Maßnahmen diese zerstörerische Wirkung nehmen können. Florian, ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir sprechen über, ja, wie ich immer sage, den Gesundheitskiller Nummer 1 in der heutigen Zeit, nämlich Stress. Stress, dem wir ganz häufig überhaupt nichts entgegenzusetzen haben. Vielleicht fangen wir von der anderen Seite an. Welche Rolle spielt denn die Regeneration im Alltag?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Regeneration heute so ein Begleitwerk ist, was wir als selbstverständlich annehmen. Wir gehen ins Bett, wir schlafen und wir gehen am nächsten Tag wieder aus dem Bett raus und sind richtig aktiv. Was wir aber vergessen dabei ist, dass Regeneration eben oftmals nicht mehr richtig funktioniert und dass sie eben das, was wir an Energie ausgeben, auch auffüllen muss. Und da gibt's letztendlich eigentlich nur den Schlaf. Und wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass Regeneration eben nicht nur nachts stattfindet, sondern auch immer wieder über den Tag, weil wir zu viel Energie ausgeben, weil wir viel machen, weil wir viel hinbekommen wollen. Und dieses Gleichgewicht geht oft letztendlich in den negativen Trend. Und man muss sagen, Regeneration spielt deswegen heute eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben auch wissenschaftlich, und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, auch festgestellt, dass Menschen, die nicht mehr richtig regenerieren oder zu wenig regenerieren, deutlich häufiger Stressfolgeerkrankungen erleiden, vor allem psychische Veränderungen. Insofern bekommt die Regeneration heute nochmal oder wieder einen ganz neuen, wichtigen Stellenwert.
Ja, ich würde das auch gerne in diesem Gespräch unterteilen zwischen der nächtlichen Regeneration, also ganz klar der Schlaf, und eben das, was wir tagsüber machen können. Vielleicht fangen wir erst einmal mit der Nacht an, denn gerade im Longevity-Bereich, also Langlebigkeit, wenn man da die ganzen Experten fragt, was ist denn das Allerwichtigste überhaupt, um möglichst gesund alt zu werden, alle, ohne Ausnahme sagen erstmal maximale Konzentration auf den Schlaf, auf die Schlafqualität. Und wenn man dann solche Standardsprüche von Getriebenen hört, schlafen ist nicht so wichtig, schlafen kann nicht genug, wenn ich tot bin, dann halte ich das für hochgradig kritisch, weil diese Performer, die können ja gar nicht so richtig performen, wenn sie eben nicht ausreichend schlafen. Magst du uns mal so ein klein wenig in die Welt des Schlafes entführen, also das, was wir tun können?
Ja, sehr gerne. Also wie ich gerade gesagt habe, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir abends ins Bett gehen, die Augen zumachen, schlafen und am Morgen wieder aufstehen. Wir haben heute aber sehr viele Einblicke darin, wie Schlaf wirklich gut ist. Also wann Schlaf wirklich ausreichend gut genug ist. Und zwar nicht nur in Form von Länge, sondern auch in Form von Qualität, damit er das wiederherstellt, was wir am Tag an Ressourcen ausgegeben haben. Und Schlaf ist eben auch etwas, was sehr, sehr komplex ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Es ist eben nicht so, dass es die eine Lösung gibt, um besser zu schlafen, sondern es gibt ganz viele kleine Dinge, die auf den Schlaf einzahlen. Vielleicht mal vorne angefangen, wie aktiv wir am Tag sind. Je aktiver wir am Tag sind, desto besser muss oder sollte der Schlaf funktionieren. Es hängt sehr davon ab, was wir vorm Zubettgehen machen. also diese sogenannte Schlafhygiene, die sich sehr auswirkt auf das, wie wir schlafen. Also wir reden da so von den 2, 3, manchmal sogar auch 4 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen. Denn dort, je nachdem, was wir essen, wie aktiv wir sind, was wir tun, können wir vielleicht auch nachher nochmal in die Details gehen. Das sind die Dinge, die sich eben auf den Schlaf enorm auswirken. Und wir können heute halt durch auch sehr, sehr gute Verfahren, eins davon ist Herzratenvariabilität, können wir messen, wie gut die Qualität ist. Da gibt es Millionen von Normwerten oder Daten dahinter, die dann Normwerte bilden für altersspezifische Gruppen und auch geschlechtsspezifisch, wo wir sagen können, die Qualität der Regeneration ist eben oftmals auch nicht mehr ausreichend. Also ich kann eben lang genug schlafen und trotzdem fühlen sich ja manche Menschen morgens trotzdem nicht ausgeruht. Und das finde ich ein spannendes Phänomen. Wir nennen das den nicht regenerativen Schlaf. Das heißt, ich bin 8 Stunden im Bett und ich bin morgens trotzdem völlig K.O. Und da muss ja irgendwas nachts passieren. Das heißt, der Parasympathikus, also das regenerative System nachts, ist nicht adäquat angeschaltet. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Und das ist etwas, da braucht es einen Fokus drauf. Denn wenn ich zwar schlaf und einer der Glücklichen bin, der 50%, die jetzt nicht unter Schlafproblemen leiden, denn 50% der Gesellschaft leiden unter chronischen und regelmäßigen Schlafproblemen, dann ist das ein ganz wichtiges Augenmerk, wie gut schlafe ich denn wirklich und bin ich morgens gut ausgeruht. Vielleicht ein Satz noch dazu. Ich finde den besten Gradmesser tatsächlich neben allem Tracking und Messen, wovon ich auch ein Fan bin und auch von sehr validen Daten, finde ich das Körpergespür morgens, wie geht es mir denn wirklich, eigentlich immer noch den goldenen Standard? Nämlich, bin ich wirklich ausgeruht? Bin ich wirklich fit? Bin ich positiv gestimmt? Bin ich hoffnungsvoll? Bin ich energiegeladen? Oder bin ich es eben nicht als Gradmesser, wie gut ich mich wirklich regeneriert habe?
Ja, du hast gerade diese Tracker angesprochen, die ich ja auch verwende, den Oura Ring beispielsweise. Es gibt das Whoop-Armband, es gibt viele andere weitere Tools. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich das total affig fand, seinen Schlaf zu tracken. Mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. Warum? Weil man ein Gefühl bekommt, okay, ich fühle mich heute nicht wirklich super fit. Meine Schlafwerte zeigen aber einen guten Wert an. Und dann ist interessant, im Laufe des Tages zu beobachten, dass man doch die Kraft hat, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Und das Ganze auch umgekehrt. Also ich bin auch ein großer Fan von, gerade für die, die so ein bisschen unsicher bin, ja, ich bin morgens müde oder nicht müde, mal in den Schlaf hineinzuschauen, um eben dann durch bestimmte Verhaltensweisen wie Alkohol am Abend oder Actionfilm abends noch gucken oder zu spät essen, dass man eben sieht, das wirkt sich schon massiv auf diese, wie du schon erwähnt hast, Herzfrequenzvariabilität aus, die ein sehr guter Gradmesser dafür ist, ob man eben tatsächlich regeneriert oder regeneriert ist oder eben nicht.
Genau, also es sind vor allem die Rückmeldungen darüber, ob der Lebensstil förderlich ist für Regeneration oder nicht. Was ich aber auch noch spannend finde, ist, dass wir natürlich durch chronische Stressbelastung, und das machen wir nun seit wirklich vielen Jahren, dass eben so eine kontinuierliche Belastung, also über Jahre, über Monate, über Wochen oder auch eine akute, besonders starke Belastung durch negative Lebensereignisse, Verluste, Trennung, Verletzungen, Krankheiten, dass eben auch dort diese Regeneration massiv beeinträchtigt sein kann. Und das ist dann schon auch was Langwierigeres. Also das ist dann so, dass wenn der Vagus nicht mehr richtig funktioniert, und das sehen wir in diesen Messungen natürlich, ja, dass ich über 3, 5 Tage oder sogar 2 Wochen vielleicht mal messe und wenn in keiner der Nächte der Vagus richtig aktiv ist, dann ist es eben nicht ein Thema klassischerweise des Lebensstils oder nicht alleine, sondern eben auch der Verlust dieser Fähigkeit. Und das will ich damit nochmal auch ganz gerne nochmal auch veranschaulichen. Viele Menschen kennen das. Sie gehen in Urlaub, sie haben frei und sie brauchen eine Woche, 10 Tage, vielleicht auch 14 Tage, um richtig runterzukommen. Also man sieht auch, das System ist so aktiviert, wir nennen das always on, dass das parasympathische Nervensystem gar nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen ist auch die Integration der Regeneration in den Alltag, also jetzt in einen Tag wie heute, dass wir nach so einem Interview, wo wir uns konzentrieren, wo wir dabei sind, auch wieder Pausen haben, kurze. Ich rede nicht von langen Pausen, ich rede von immer wieder Training und Stimulierung des parasympathischen Nervensystems, damit es eben auch adäquat funktioniert. Und das sehen wir natürlich, viele Menschen haben diese Fähigkeit verloren. Also sie haben vielleicht frei, sie könnten sich regenerieren, aber die Biologie kann es nicht mehr. Und deswegen sind diese ganzheitlichen Ansätze, also eben nicht ein rein psychischer, verhaltenstherapeutischer Ansatz, sondern auch ein biologischer Ansatz, extrem wichtig. Und da helfen eben auch die Tracker, um zu sehen, ist die Fähigkeit noch da oder ist sie eben bereits vermindert.
Ergeben sich gleich 2 neue Fragen, nämlich Nummer 1, woran merkt man denn jetzt mal Tracker unabhängig, dass ich einfach nicht mehr richtig runterfahren kann. Wie gerade eben erwähnt, im Urlaub, ja, wenn man 14 Tage auf der Liege liegt, da merkt man vielleicht schon deutlichen Unterschied. Aber die Möglichkeit haben die wenigsten. Das wäre die Frage Nummer eins. Und die Frage zwei, die daran anschließt, wie kriegen wir es im Alltag hin, mit möglichst einfachen Interventionen diesen Vagusnerv oder den Parasympathikus zu stimulieren?
Also ich finde die erste Frage schon eine der besten Fragen, die man dazu stellen kann, weil sie eigentlich uns Menschen wieder befähigen, selbst für uns zu sorgen. Die erste Rückmeldung, die der Körper gibt, ist Veränderung, und zwar Veränderung auf drei Ebenen. Das erste ist Stimmung. Wenn ich dünne Haut habe, wenn ich mich ärgere über Dinge, die eigentlich unwichtig sind, wenn ich ängstlich bin, wenn ich traurig bin, ohne wirklichen Grund. Das ist das eine, aber es kann natürlich auch, sage ich mal, es gibt so die Runterregulierung, also eher traurig und niedergeschlagen, aber es kann auch Unruhe, Nervosität sein, also hochreguliert. Ich bin eben permanent in Aktivität. Ich fülle meine Lücken immer mit irgendwas. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich brauche immer irgendeine Aktivität. Dazu zählen übrigens auch schöne Dinge wie Sport oder Verabredungen und so weiter. Das ist eine. Das zweite ist die Veränderung von Regeneration, also ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin auch in so einer Energielosigkeit. Das ist ja nicht ein Phänomen jetzt, das einmal auftritt, sondern wir reden da schon von so einer Kontinuität. Also wenn ich abends lange weg bin und am nächsten Tag müde bin, ist klar. Aber wenn ich eben trotz Schlaf und trotz genügend Auszeiten eigentlich nicht mehr richtig auf die Höhe komme, ja, wenn die Energie fehlt. Und natürlich auch alles, was organbezogen ist, also Schlaf funktioniert nicht mehr, chronische Schmerzen. Schmerz macht Stress und Stress macht Schmerz. Es sind alles Körperzeichen. So werden wir nicht geboren. Und ich finde immer wichtig, eine gewisse Akzeptanz dafür zu haben, also anzuerkennen, das ist okay, dass ich mich nicht gut fühle. Es ist okay, dass bestimmte Dinge nicht so funktionieren. Aber es ist eigentlich schon auch ein Signal wie ein Warnlämpchen im Auto, wenn es gelb leuchtet. Sorge für dich. Mach etwas. Das ist sozusagen finde ich, die wichtigsten Gradmesser, so erste Zeichen zu erkennen. Meine Regeneration funktioniert nicht mehr und vor allem auch, ich bin in so einer chronischen Stressbelastung. Das Zweite, was man tun kann, um den Vagus... Ja, du
darf ich hast eine Zwischenfrage. Ja, natürlich. Ich die Frage beantworten, weil ich denke mal, dass ganz viele, die schon so lange in diesem Stresshamsterrad laufen, gar kein Gefühl mehr dafür haben, ob sie sich wirklich drin befinden, weil die sagen, okay, das ist schon seit Jahren so, ich bin eben so. Gibt es irgendwie irgendeine Übung, irgendwie ein Messwert oder was auch immer, wo man das ganz klar dran feststellen könnte, sagen, okay, ich überprüfe das und sage ja oder nein, habe ich oder habe ich nicht?
Also ich will gerne noch auf der Selbstwahrnehmung bleiben. Ich weiß, das ist die schwierigste Übung und ich zähle mich da auch dazu, jeden Tag immer wieder. Im Kern sind es eben diese Momente der Ruhe, wo ich einfach Körper und Kopf verbinde, aber vor allem den Kopf ausschalte. Denn der Kopf, wie du sagst immer, das geht noch, stell dich nicht so an, das war schon immer so, es wird schon funktionieren. Der Körper sagt oft, weiße Flagge. Ja? Und ich denke, an der Stelle ist es wahnsinnig wichtig, immer wieder diese kleinen Auszeiten zu nehmen, denn diese kleinen Übungen sind ja ein Moment, wo du überhaupt in der Lage bist, dich mit dir zu verbinden. Eine Übung, die ich wahnsinnig gerne mag, allein um Gedanken auszuschalten, und ich würde es gerne praktisch halten, weil ich weiß, es sind ja auch viele Menschen, die gerne auch sofort eine Übung gerne hätten dazu, was kann ich machen, ist alleine mal den Kopf aufzuschalten. Und ich liebe dort, das mache ich übrigens selbst jeden Tag, die Da Silva Mind Control Methode. Ganz einfach, man zählt Atemzüge rückwärts und am Anfang mal nur von 10. Immer wenn ich ausatme, zähle ich eine Zahl rückwärts. Das Interessante ist, und das ist Neurowissenschaft, in dem Moment, wo ich den Fokus auf einer Sache habe, und zwar ganz bei einer Sache, kann ich an nichts anderes denken. Und das ist eben so ein Moment, wenn ich zum Beispiel chronisch ängstlich bin, wenn ich Sorgen habe, wenn ich traurig bin, gerade auch so sehr schwere Emotionen, das sind ja auch nur Gedanken, dann kann ich so kurz mal einen Stecker ziehen. Und in so einem Moment habe ich die Möglichkeit, eben auch mal kurz frei zu sein davon, frei auch zu spüren, was will ich eigentlich, um was geht's mir. Das Zweite aber, was wir natürlich seit vielen Jahren machen, sind harte Daten, weil eben Selbstwahrnehmung ein Pfad ist. Etwas ist, was man lernen muss. Etwas ist, was nicht über Nacht funktioniert, aber was man übrigens in allen Altersgruppen immer lernen kann, nämlich das Gehirn neu zu vernetzen. Aber harte Daten, da gibt es natürlich heute, und das machen wir seit vielen Jahren, gibt es sehr gute Fragebögen im ersten Schritt, die einfach Vulnerabilität identifizieren. Vulnerabilität bedeutet einfach Verletzbarkeit, bedeutet, habe ich meine Belastungsgrenze bereits überschritten? Und chronische Angst ist eine klare Überschreitung von Belastungsgrenzen. Das ist ja nichts, was man einfach ein Fakt des Lebens nennen kann. Natürlich gibt es Situationen, die schwierig sind. Es gibt Menschen, die leben unter lebensbedrohlichen Bedingungen in diesen Tagen. Ja, und das ist wirklich schrecklich. Aber wir, die wir jetzt hier sind, können sagen, nein, es sind Dinge, die Konstrukte, die in unserem Kopf sind. Und da ist es unglaublich wichtig, eben diesen Exit zu schaffen. Aber da helfen manchmal eben auch so Objektivierungen. Wohlwissend, dass Fragebögen natürlich nur so gut sind, wie ich sie auch beantworte. Trotzdem gibt es dort sehr gute, auch wissenschaftlich gesicherte Tools, um sehr genau zu sehen, wo stehe ich denn? Und dann folgen danach die harten Messungen, die wir gerade angesprochen haben, wie eben Herzratenvariabilität, die alle sehr, sehr klare Ergebnisse liefern. Bin ich in so einer roten Zone oder ist es vielleicht einfach mal vorübergehend, wo ich eigentlich auch ganz gut selbst wieder rauskomme?
Das ist ja auch dieser integrale Stresstest, den ich ja auch schon machen durfte mit sehr interessanten Erkenntnissen. Ich durfte dann, ja, man macht das ja zwischen 3 Tagen und glaube ich auch bis zu einer Woche, ich hatte es auch ein bisschen länger dran, einfach so 2 Pads am Körper und die messen eben rund um die Uhr die HRV, diese Herzfrequenzvariabilität. Das war wirklich schon sehr spannend. Und dann eben noch diesen Fragekatalog dazu, weil damit holt man das aus der subjektiven Meinung, ach ja, eigentlich geht's mir ganz gut, bin schon immer so, in die objektive Meinung oder in die objektive Wissenschaft, sage ich sogar schon, weil da steckt ja richtig viel Forschung hinten dran. Also diesen Test, wenn ich das darf, lieber Florian, werde ich auch entsprechend verlinken, dass die Möglichkeit gibt es, oder dass man Kontakt aufnimmt zu dir, das haben wir vorhin gar nicht abgeklärt.
Na klar.
Um diesen Stresstest zu machen. Ich werde es in die Shownotes des Podcasts verlinken und natürlich auch in die Beschreibung des Videos. Und das ist der sogenannte integrale Stresstest. Für alle die, die raus wollen aus diesem gestressten Hamsterrad.
Ja, und alle die, die einfach auch für sich sorgen wollen im Sinne von Prävention. Also es geht ja ganz viel darum, auch wie kann ich gesund bleiben. Wir wissen heute, Stress ist nicht eine Krankheit selbst, aber es ist ein Auslöser für alle unterschiedlichen Krankheitsbilder. Wir sehen das im Bereich Immunologie, also chronische Immunveränderungen. Wir sehen das aber auch in dem Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sind alles top wissenschaftliche Daten. Und ich will einfach auch immer, das ist so ein bisschen meine Mission, das mache ich ja seit 2001, natürlich auch die Prävention von Volkserkrankungen. Es geht ja nicht immer nur um Leistung und sich gut fühlen heute, sondern auch, wie kann ich morgen einfach noch mit wie du es auch machst, ja, mit so einem positiven, gesunden Spirit eben in die Welt rausgehen. Und dazu ist Stress einfach eine der größten Risiken. Im Übrigen, wenn man heute mal diese ganze Trendforschung anschaut, ist das Thema Gesundheit und auch Stressfolgen und mentale Gesundheit mittlerweile eins der Top-Themen der nächsten Jahre. Also wir sind eigentlich erst am Anfang. Dabei haben wir schon so viel gutes Wissen dazu, wie man für sich sorgen kann und vor allem auch, wie man aus Situationen, die oft auswegslos scheinen oder wo man denkt, so ich bin doch da drin, ich habe keine Wahl, wie jetzt zum Beispiel ein Job oder bestimmte Lebenssituationen. Es gibt immer eine sogenannte Area of Influence und das liebe ich einfach, dass man Menschen begeistert dafür zu sagen, es gibt immer Dinge, die du ändern kannst. Vielleicht siehst du sie gerade nicht oder sie sind dir nicht bewusst, aber auch wenn es schwierig ist, man kann immer für sich sorgen. Mhm. Und das ist so diese Aktivität, die daraus wieder resultiert.
Ja, und was ich auch total klasse finde, ist, die Menschen dahin zu sensibilisieren, dass es jetzt vielleicht gerade so ganz okay läuft. So, ja, ich bin ausreichend entstresst. Ausreichend ist Schulnote 4, aber wehe dem. Es kommt im Alltag eben zu einer ungewohnten oder einer nicht geplanten oder was auch immer Herausforderung beruflicher, privater Natur, wo du eben dann richtig in die Reserven reingehst. Und wenn du dann eben nur ausreichend gut stabilisiert bist in deinem Stresslevel, dann hast du ein richtiges Problem, weil dann, ich sag's auf gut Deutsch, dann kackst du ab. Und genau darum geht's ja. Das heißt, in vernünftigen Zeiten, wo alles einigermaßen gut läuft, dass man sich da Reserven aufbaut. Das ist ja das, was ich mit meiner Arbeit mache. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich dich jetzt gerade für dieses so wichtige Stressthema gewinnen konnte. Florian, ich würde jetzt super gerne über die zweite Frage sprechen. Das heißt, du hast ja schon diese Da Silva Mind Methode. Vielleicht noch einmal wiederholt, damit man sich das genau vorstellen kann. Wie macht man das? Wie geht man daran? Und vielleicht hast du noch ein oder zwei andere Ideen für den Alltag.
Also vielleicht holen wir da ein kleines bisschen aus. Das, was die Übungen im Kern beinhalten, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist aber keine Technik für mich, sondern eine innere Haltung. Das heißt, egal wie du es machst, entscheidend ist, dass du es machst. Also die Formvorschriften für solche Übungen halte ich für ziemlich unwichtig, in Anführungsstrichen, weil einfach es geht darum, Regelmäßigkeit ins Leben zu bringen. Und neue Gewohnheiten funktionieren nur über Regelmäßigkeit. Da reicht eine Minute am Tag am Anfang. Da wird jetzt der Kopf sagen, das glaube ich nicht und das bringt doch nichts und was eine Minute, das niemals. Glaubt mir, ich habe viele hunderte, tausende Biografien kennengelernt. Das ist der große Schlüssel. Und deswegen würde ich das gerne vorausschicken, dass ihr euch einfach entspannt und sagt, hey, ich probiere es mal aus. 2 bis 3 Monate, jeden Tag 1 Minute und es bilden sich neue feste neuronale Vernetzungen im Gehirn. So entstehen neue Gewohnheiten. Bei dieser Methode, die halt relativ einfach ist, vor allem für diejenigen, die noch keine Vorerfahrung haben, ist es einfach so, bei jedem Mal ausatmen und idealerweise ist das Ausatmen ein kleines bisschen langsamer als das Einatmen, weil man das System damit sozusagen ein bisschen runterfährt, zählt man eine Zahl innerlich runter. Ja, also man fängt bei 10 an und beim Ausatmen das nächste Mal 9 und dann 8 und dann 7. Wenn ich rauskomme, und jetzt glaubt man, von 10 rückwärts 10 wäre jetzt echt einfach. Ich kann sagen, diejenigen, die sehr gestresst sind, die werden auch bei 10 immer wieder mal rausfliegen und an was anderes denken. Ja, danke. Danke, dass du so ehrlich bist. Es passiert einfach. Wichtig ist aber auch dort, Kopf ausschalten, weil es gibt eben kein richtig und kein falsch, sondern komm einfach wieder zurück dorthin, wo du warst, nämlich die Zahl, an die du dich als letztes erinnert hast. Und je mehr du das übst, desto mehr trainierst du eben diesen Fokus wieder. Jetzt kommt aber noch eine Sache dazu, die ich gerne jetzt, weil du gefragt hast zu dem, wie kann ich denn den Vagus aktivieren? Also das ist zum Gedanken loslassen. Es ist zum zur Ruhe kommen. Es ist zum einen Moment Pause machen. Was ich aber zum Regulieren des Parasympathikus ganz wichtig finde, ist die Herzkohärenzatmung. Und die funktioniert ein kleines bisschen anders. Im Kern genauso auch nur 1 Minute. Aber was macht man beim Ausatmen? Atmet man praktisch, wenn ich ausgeatmet habe, nicht sofort wieder ein, sondern man hält kurz inne. Das Interessante ist, dass der Körper, wenn du entspannt sitzt, nicht sofort wieder einatmen muss. Für manche spürt sich das vielleicht unangenehm an, aber das kann man einfach so spüren, wie es gut ist für einen. Aber ich hole erst wieder Luft, wenn der Körper danach verlangt. Was passiert dadurch? Durch die Verlangsamung der Atmung hat das Herz, und das nennt sich Herzkohärenz, immer die Bestrebung, mit der Atmung in Kohärenz zu kommen. Also langsamer zu schlagen, wenn ich langsamer atme. Ich kann leider nicht willentlich die Herzrate runterregulieren. Ich kann nicht sagen, Herz, schlag jetzt 40 Mal pro Minute. Das wäre natürlich genial. Geht aber nicht. Also macht man es über die Atmung. Und wenn ich langsamer atme, schlägt das Herz langsamer. Wenn das Herz langsamer schlägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Variabilität in Gang kommt, eben dementsprechend größer. Wichtig ist aber, diejenigen, die diese Fähigkeit zur vagalen Aktivierung schon eingebüßt haben oder verloren haben, das braucht richtig Zeit. Es braucht ein ganzheitliches Stressmanagement, also es braucht Betreuung oftmals eben auf biologischer Ebene, auch auf Ebene von Glaubenssätzen, auf ganz konkreter täglicher Ebene. Wie kann ich mit meinen Stressoren anders umgehen? Im Übrigen auch vor allem, wie kann ich mich weiterentwickeln, denn das Leben ist 10%, was passiert. Und 90%, wie ich damit umgehe. Also ganz viel liegt eben bei uns. Und einer der ganz wichtigen, das will ich an der Stelle sagen, einfach, ich glaube, es ist für deine Community auch super interessant und wichtig ist, der Game Changer bei der vagalen Aktivierung ist körperliche Aktivität. Jetzt ist das Dilemma, jemand, der erschöpft ist, jemand, der müde ist, der wird natürlich sich schwer tun, neue Gewohnheiten zu etablieren. Jemand, der unruhig und nervös ist, dem geht's genauso, der fällt's auch so schwer. Und bei körperlicher Aktivität, ich sage bewusst nicht Sport, geht es eben darum, dass man auch jeden Tag in ganz kleinen Sequenzen, mal 5 Minuten, mal 10 Minuten, im Idealfall erstmal nur spazieren geht, ein bisschen strammer, ein bisschen den Berg hoch, muss auch gar nicht jetzt groß exzessiv sein, sondern man weiß, dass die aerobe Ausdauerqualität, also das, was, wo man sich gut nebenher noch unterhalten kann, das ist, was den Vagus fördert. Und nicht das harte Training. Hartes Training ist okay, aber es hat eben auch ganz viele andere Seiteneffekte auf Stress und den Vagus. Insofern will ich da nochmal auch motivieren dafür. Egal, wo du bist gerade im Leben, lass den Kopf sagen, was er will. Wenn der jetzt sagt, kleines bisschen spazieren gehen, das ist doch nichts, was soll das bringen? Ich sag dir, es ist der große Game Changer. Nicht, wenn du es einmal machst, aber wenn du es jeden Tag in dein Leben integrierst. Das vielleicht nochmal als ein wichtiger Hinweis eben für die vagale Aktivierung. Das ist ein ganz wichtiges Element.
Hier ist die ganz große Gefahr von diesen ganzen High-Performern. Genau dieses Kopfkino, dieses bringt doch nichts, ist doch viel zu untertourig, dieses Rumgehampel. Und dass dieser extreme Spread von wie ich denke, wie ich fühle, ich muss Gas geben, nur das bringt wirklich was, Leistung abliefern und eben dieses, boah, nur einen gemütlichen Spaziergang machen soll was bringen. Ich glaube, das ist die ganz große Kunst. Und ich würde sagen, dass viele Menschen eigentlich High-Performer sind, ohne sich selber so zu sehen. Die sind getrieben von höher, schneller, weiter. Das ist irgendwie auch so typisch für unsere heutige Gesellschaft, auch getrieben durch falsche Vorbilder, durch Social Medias. Deswegen finde ich diesen Tipp mit endlich mal wieder nur gemütlich spazieren gehen, sich vielleicht sogar ein Haustier anschaffen und eben durch den Hund gezwungen werden, regelmäßig Spaziergänge zu machen. Meine Frau hat genau das gemacht. Wir haben einen Hund, weil sie wollte ihn, die wollte schon immer einen Hund, aber eben damit sie auch mit dem raus kann und dass sie gezwungen ist, eben mit dem spazieren zu gehen. Und es tut ihr gut. Also das ist auch nochmal hier ein Ansporn für die, die eben so High-Performer-Denken haben, eben genau diese andere Schiene zu bedienen, dieses Ruhigbleiben.
Es geht ja generell, Patrick, Florian. Ja. Vielleicht können wir eins noch ergänzen, für die High-Performer, die jetzt auch zuhören, die auch gerne High-Performance machen, dass die sich auch bewusst sind, das fände ich auch noch interessant, dass wir die nicht auslassen, dass wir eben dort auch sagen, und das habe ich selbst erlebt, weil ich gerne auch exzessiv Ausdauersport mache und ich habe mit einem sehr, sehr guten Trainer mal zusammengearbeitet und der sagte zu mir, Florian, das, was du machst, ist völlig kontraproduktiv. Und ich dachte immer, Mensch, viel ist doch super, ja, möglichst hart, möglichst viel. Und er hat gesagt, du, mach dich mal locker, weil so wie du trainierst, bringt's gar nichts. Weder für deine Gesundheit noch für deine Verbesserung der Leistung. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass die Spirale von Energie ausgeben und jetzt immer wieder bei der Regeneration und beim Schlaf und so weiter, dass diese exzessiven Einheiten total kontraproduktiv waren. Verletzungen, Inflammation ist übrigens nachtaktiv, das heißt, der Schlaf ist wieder reduziert. Also man kann jetzt die ganze Kaskade aufmachen, die Zusammenhänge sind alle gut bekannt. Also dass man auch denjenigen sagt, 80% des Trainings sollte im guten Grundlagenausdauerbereich sein. Und da sagt dann wieder der Kopf, Mensch, da muss ich mich doch nicht umziehen, das bringt doch gar nichts, das ist doch langweilig. So ging es mir auch am Anfang, ich dachte, oh Mann, ist das öde, mittlerweile liebe ich es, weil man hat wieder Zeit. Man kann im Wald genießen, man kann riechen, man kann sehen, man kann hören, man kann Dinge einfach machen, die hier drinnen gut tun. Und dann kann man die 20% richtig harte Intervalle machen oder was auch immer, wo man das Gefühl hat, okay, der Kopf ist auch happy. Aber 80% zahlen ein in, ich schlafe danach gut, ich bin nicht überfordert und ich habe eigentlich auch was für das hier getan, nämlich für das Herz und nicht nur den Kopf.
Lass uns mal vielleicht einen einminütigen Exkurs für die ausdauertrainierenden High-Performer machen, was denn Grundlagenausdauer bedeutet. Wirklich nur in aller Kürze, damit sie das Gefühl haben, okay, alles klar, damit kann ich was anfangen.
Also Grundlagenausdauer ist im Kern der aerobe Bereich. Das heißt, da bin ich einfach, ich finde es immer ganz einfach, ich kann mich nebenher noch gut unterhalten. Das ist ein guter Gradmesser. Klar, es gibt jetzt Sportarten beim Schwimmen, da ist es schwierig mit dem Unterhalten nebenher. Aber die Herzrate ist einfach in einem sehr moderaten Bereich. Das heißt 60 einfach...
70% Max
HF. Ja, genau. Und maximal HF, genau. Und da fühle ich mich wohl und da kann ich eben auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Das Problem ist, und das ist gerade das Joggen, ist das größte Dilemma, wenn ich eben dem Kopf nachlaufe, dann starte ich am Anfang in der Geschwindigkeit, so wie es sich halt für mich anspürt, was ich hinkriege. Aber das ist oft so weit jenseits von diesem aeroben Bereich, dass ich eben dort schon Laktat bilde und dass ich eben ganz schnell im Übertraining bin. Und deswegen ist 80% im Grundlagenausdauerbereich ist eben wirklich gemütlich. Aber 20%, und das ist dann schon wirklich auch noch genug Zeit, also wenn ich jetzt, von 10 Minuten sprechen, sind 2 Minuten Intervall, dann ist es schon hart. Und ich zum Beispiel, ich habe angefangen, einfach auch mein Training zu reduzieren. Also ich habe eben insgesamt viel mehr Effizienz dabei, weil ich eben 20 Minuten, also 10 Minuten aufwärmen, 5 bis 7 Minuten Intervalle und 10 Minuten auslaufen, da bin ich unter 30 Minuten zurück, aber ich habe einen Trainingseffekt, der ist enorm, weil ich einfach diese kurze Zeit sehr gezielt trainieren kann, aber den Großteil des Trainings relativ entspannt unterwegs bin. Und das kann man, da ist Radfahren natürlich generell eher im Grundlagenausdauerbereich, wenn ich jetzt nicht gerade Berge fahre oder Trails. Schwimmen ist total gut, wenn ich jetzt nicht gerade harte Intervalle auf Bahnen schwimme, sondern wenn ich einfach auf Länge schwimme. Das sind Dinge, die sind super. Und natürlich das gute Spazierengehen. Ich war immer jemand, der gesagt hat, so, oh, Spazierengehen, muss das sein. Ich habe echt Freude dran gefunden, weil es einfach auch, man kann sich unterhalten. Man kann Dinge sehen. Es hat wieder auch mit dieser inneren Langsamkeit zu tun, die eben gerade verloren gegangen ist. Also dieses Always On, wie wir es nennen, also das immer aktiv sein. Du hast gerade so schön beschrieben, ja, es ist ein Phänomen unserer Zeit und das Dilemma ist, dass wir das Bremsen verlernen. Gas geben können wir alle relativ gut, wir verlieren das Bremsen und das ist eben mit solchen Übungen auch vereinbar, ja, dass man eben aktiv ist. Man kann ja trotzdem Sportschuhe anziehen oder Turnschuhe und eine gemütliche Hose, dass man einfach das Gefühl hat, man ist nicht ganz so unsportlich unterwegs. Aber ich finde wichtig, keine Vorschriften, sondern so, wie es sich gut anspürt für dich. Das ist die Maßgabe.
Ja, vielleicht konntest du jetzt einige motivieren, den eingemotteten Ergometer wieder aus dem Keller, da wo die ganzen Klamotten drüber liegen, hochzuholen, vor den Fernseher zu stellen und eben da seine Serie zum Beispiel anzugucken. Und dann ganz gemütlich zu fahren, dass man sich eben, wie du sagst, nebenher noch bequem unterhalten kann. Ja, das ist vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Handlungsaufruf.
Vielleicht noch ein kleiner Handlungsauf, wenn ich das noch einbringen darf, einfach weil wir da ja auch viel gemacht haben über die Jahre und auch mit großen, also wirklich großen Kampagnen mit vielen Menschen gearbeitet haben. Ich habe immer gemerkt, naja, es gibt eben das eine, das Niedrigschwellige, aber das zweite ist noch, es muss irgendwo eine Resonanz in dir haben. Und die Resonanz ist, damit meint man im Kern die Lebensmotive. Und es gibt ein Lebensmotiv, es gibt also ganz schöne Wissenschaft darüber, was sind so, es gibt so 16 Lebensmotive, die mehr oder weniger ausgeprägt sind. Und das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern es macht uns so einzigartig, wie wir sind. Und es gibt eben körperliche Aktivität als ein Lebensmotiv. Bei mir ist es hoch ausgeprägt. Und das sieht man daran, dass Menschen als Kinder schon ja, immer am Fußballplatz oder aktiv oder wo auch immer draußen rumgerannt sind. Und manche haben das wenig. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist so. Dafür haben sie andere Qualitäten. Diejenigen, die das niedrig haben und die immer versuchen, aktiv zu werden, ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß, dass es eigentlich nicht zu gewinnen ist, weil es hier drin irgendwo nicht verankert ist, weil die Freude am Bewegen einfach nicht da ist. Aber es gibt andere Lebensmotive, die Bewegung unterstützen. Und wenn wir jetzt sagen, Bewegung ist so wichtig für den Vagus und für die Regeneration, dann muss man die anderen Lebensmotive füttern. Das kann sein Soziales, verabrede dich. Das kann sein Familie, verabrede dich. Und ich habe tatsächlich in der Phase, wo die Kinder klein waren, dann angefangen mit meiner Tochter. Ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich wenig aktiv war und habe mich morgens verabredet mit ihr, weil die ist zur Grundschule gelaufen. Und ich bin jeden Morgen in Sportklamotten mit ihr den Weg zur Grundschule gelaufen. Wir hatten eine Zeit zu reden und bin dann eine Runde durch den Wald und wieder zurück. Und es gibt einfach diese Dinge, die müssen irgendwo verankert sein, weil sonst probiert man viel aus. Und ich weiß, wie viele Menschen verzweifelt probieren, das hinzubekommen. Jetzt ist das die gute Zeit des Wetters und der Helligkeit wieder vorbei. Das ist eigentlich die Zeit, wo man es hätte hinbekommen wollen. Jetzt kommt der Herbst und der Winter, wo es für viele noch schwieriger ist. Versucht's mal mit Verabredung und Sozialem, denn das kann durchaus eben auch ein Gamechanger sein.
Wenn man es im Winter schafft, dann wird es im Frühling und Sommer umso einfacher.
Genau, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer.
Ja. Klasse. Also vielleicht auch hier nochmal dieser integrale Stresstest, den ich auch verlinken werde. Da ist das ja auch mit drin, mit diesem, was einem wirklich wichtig ist. Da kriegt man das so ein bisschen rauskristallisiert. Ist das korrekt?
Ja, das, was ich gerade gesagt habe, ist nochmal ein anderer Test. Das ist also Stephen Rees Motivation Profile. Das kann man aber auch machen. Das gibt's auch digital. Ich finde das spannend. Das macht man ja einmalig, weil die sind unveränderbar, die Lebensmotive. Man kriegt so ein bisschen einen Schlüssel über sich selber. Das finde ich halt spannend. Und man versteht besser eben, ich finde auch die Akzeptanz dafür, dass man es nicht hinbekommt, jetzt, wo man andere sieht, die Wettkämpfe machen und hier jeden Tag rausgehen und sagt, Mensch, warum kriege ich das nicht hin? Ich finde es so wichtig, da auch liebevoll zu sich zu sein, zu sagen, das ist völlig okay, denn du bist deswegen trotzdem toll. Ja.
Also ganz klasse, Florian, das triggert auch mich total an, weil bei mir, genau wie bei dir, ist das Körperliche sehr hoch und ich weiß auch durch meine große Community, ich kann mir gut vorstellen, dass ich manchmal unbewusst und ganz sicher nicht böse gemeint Druck erzeuge bei denen, weil die sagen, der Heizmann macht eben so viel Sport und keine Ahnung, hat niedrigen Körperfettgehalt. Aber ich bin nicht du, ich bin nicht meine Community, ich bin ein ganz anderer Mensch. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel eher meine Herausforderungen mit sozialen Kontakten. Ich habe keinen riesigen Freundeskreis, weil mich das zu viel Zeit kosten würde. Wo andere sagen, meine Freunde, mein großer Bekanntenkreis ist das Wichtigste, was ich habe. Das könnte ich überhaupt nicht, also aus meiner Sicht, nachempfinden. Ich kann es mir vorstellen, aber nicht nachfühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder zu sich selbst findet. Auch diesen von dir genannten Test, den werde ich verlinken, weil ich denke, das ist echt spannend rauszufinden, wo liegen meine Werte?
Ja, also was rauskommt, ist natürlich so das Thema Trait, also ein bisschen Persönlichkeit. Das ist schon mit drin, weil ja gerade im Stress ein Stressor ja erstmal nur ein Stressor ist. Also viel Arbeit ist erstmal ein Stressor, der mit manchen gar nichts macht und manche völlig ausflippen lässt. Und das, was dahinter steht, sind eben diese Persönlichkeitsverstärker, ja, wie mangelnde Abgrenzung, also wenn es mir schwerfällt, Nein zu sagen, Perfektionismus, Überforderung, aber auch Sorgen. Ja, wenn ich Sorgen habe, dass Dinge nicht gut laufen, fällt es mir schwerer, mit viel Arbeit umzugehen, als wenn ich gelassen bin. Und das finde ich eben spannend. Also es ist eben auf der einen Seite, was ist verändert an Gesundheit? Wir erfassen also, was sind typische Symptome? Wie groß ist natürlich Burnout-Risiko? Das sind alles sehr gute Instrumente. Aber auch, wer bist du? Denn langfristig gesehen, Stress in den Griff kriegen heißt immer, sich besser, sich selbst besser zu kennen, sich selbst zu mögen, ist ganz wichtig. Das ist, hier geht es nie um gut und schlecht und es, hier wird auch gar nicht bewertet, sondern hier geht es nur darum, erkenne, wer du bist und erkenne auch, dass deine größten Stärken in Phasen, wo es dir nicht gut geht, auch deine größte Vulnerabilität sein kann, also deine größte Verletzbarkeit. Spannend ist übrigens, weil du es gerade sagst, ich würde es gerne nochmal mit aufgreifen, das weiß man, dass eine der tollsten Studien aus meiner Sicht, die es je gab, nämlich die Harvard oder The Grant-Studie aus USA, die wurde 1940 grob begonnen, dass die längste Beobachtungsstudie, die mit Menschen je gemacht wurde, die lief ja jetzt bis jetzt, weil die Menschen, die haben also damals gesagt in Harvard, wir nehmen die 230 Graduierten und beobachten die ein Leben lang und wir wollen wissen, wie ein gesundes, glückliches Leben funktioniert. Und die Studie läuft bis heute noch, weil manche von denen sind über 100, das heißt, die haben endlos lang beobachtet, die haben erfasst, wie die leben, was die trinken, was die essen, sozialen Status, wie viel die verdienen. Und was kam raus? Und das wurde immer wieder publiziert in so Büchern, also kann man mal nachschauen, also The Grant-Studie ist ein ganz tolles Werk. Und die Erkenntnisse, die ich am spannendsten finde und die auch so in der Stress-Community und in der Forschung jetzt auch völlig durchdrungen und angekommen sind, die Aussage, die ich am spannendsten fand, war, einer der wichtigsten Resilienzfaktoren im Leben eines Menschen sind positive Beziehungen. Weil eben Lebensstil war jetzt jahrelang immer so an, ganz oben und ja klar ist wichtig, was wir essen, ja klar ist wichtig, dass wir uns gut bewegen, aber das allein, das Einsamsein heute, die Einsamkeit ist eine der großen Bedrohungen in unserer Gesellschaft und Einsamsein heißt eben auch wenig soziale Kontakte und in Krisen weiß man eben Menschen, die gut vernetzt sind, das sind Freunde, das ist Familie, das können aber auch einfach Menschen im Umfeld sein, auch im Berufsumfeld, das sind die großen Stützen eben in Krisenzeiten und das finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, einfach auch zu sich das mitzunehmen, zu sagen, es ist ganz arg wichtig, es müssen nicht viele sein, aber es braucht positive Beziehungen, um eben auch mit schwierigen Lebensumständen immer wieder umzugehen. Und weil du es vorher gesagt hattest, so, ja, man muss auf sicheren Beinen stehen, man weiß ja nicht, was das Leben für einen bereithält. Genau darum geht's. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir hoffen, dass alles gut ist, aber Resilienz heißt eben eine gewisse Robustheit, eine gewisse Stärke, gerade dann, wenn es schwierig ist und nicht, wenn alles easy ist und alles funktioniert.
Das heißt, dann zeigt sich, was ich mir vorher hoffentlich an gesunden Gewohnheiten aufgebaut habe.
Ja, und deswegen ist es so wichtig, auch jetzt, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, mir geht's jetzt gut, ja, diese Atemübung, nice to have, klingt ja interessant, brauche ich jetzt nicht. Genau dann solltest du anfangen. Mhm. Weil wenn du es jetzt etablierst und es ein Teil deines Lebens wird, dann kann kommen, was will. Ich habe so viele Krisen mit Menschen miterlebt und in meinem Umfeld und durch meinen Job natürlich, dass ich einfach immer nur sagen kann, es ist eins der großen Bedrohungen heute in unserem Leben. Übrigens auch für die Jungen. Wir haben ja eine unfassbare Zunahme von psychischen Erkrankungen in der Altersgruppe 20 bis 30. Ich selbst habe zwei Töchter im Alter von 19 und 23, 18 und 23 und das ist einfach schon eine große Sorge. Ich denke auch als Eltern, wenn Eltern zuhören jetzt, ja, ich denke, da gibt es viele, die erleben das mit, dass da einfach eine enorme Belastung ist und diese kleinen Übungen und nochmal, wenn das Gehirn sagt, was soll das bringen? Es gibt so viel Wissenschaft zum Thema Achtsamkeit und der Veränderung des Gehirns und das ist der schnellste und wirkungsvollste Zugang, den ich heute bieten kann. Der zweite Schritt ist dann natürlich das Testing und das Intensivere, aber ich halte es immer gerne einfach. Du kannst auch heute mit starten, ohne groß zu testen.
Also das ist so, denke ich mal, die wichtigste Takeaway-Message hier aus diesem Podcast, aus diesem Video, dass man diese Da Silva Mind Atemübung einfach integriert. Auch wenn es einem im Moment möglicherweise widerstrebt, bringt nichts. Das Zweite ist, was auch ich sehr gerne mitnehme, ist eben dieses Rausgehen in die Natur, spazieren gehen, untertourig rumhampeln, so nenne ich das immer ein bisschen spaßig, um draußen praktisch die Energie zu tanken, vor allem für die Zeit, wo man sie unbedingt braucht.
Genau. Also sich stark machen für mögliche Herausforderungen. Und wenn die nicht kommen, umso schöner. Aber ja. Es hat einen enormen Effekt.
Möchtest du zum Ende vielleicht noch irgendwie so eine Art Impuls geben, wie man am schnellsten in die Veränderung kommen könnte?
Auch da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, weil ich glaube, das machen wir seit vielen Jahren gänzlich anders. Und die größte Herausforderung im Leben ist tatsächlich Veränderung, weil wir eben, und das sagen ja die Zahlen auch, durch chronischen Stress viele Menschen haben, die sehr belastet sind. Und in der Belastung etwas verändern, ist quasi unmöglich. Das wissen wir aus der Neurobiologie. Wir messen ja in dem integralen Stresstest auch die Neurosubstanzen, also Laborwerte, die genau wissenschaftlich validiert zeigen, wie dein System sich an den Stress angepasst hat. Da gibt es eben auch die Hochregulierung, also vor allem durch Cortisol und Noradrenalin, und die Runterregulierung, die beide schwierig sind, weil hochreguliert heißt nervös, unruhig. Wenn du jemand sagst, der unruhig und aufgedreht ist, mach doch mal eine Da Silva Atemübung, dann wird der sagen, kann ich nicht. Oder bin dauernd in Gedanken oder funktioniert auch von 10 rückwärts 10 bei mir nicht. Genauso der erschöpft ist, der wird sagen, oh, das brauche ich unbedingt, aber er wird den Drive nicht hinbekommen, das umzusetzen. Insofern ist es sehr wichtig und ich will das wirklich nochmal auch sehr bewusst raussenden, dass die Biologie, und das ist leider in der Wissenschaft erst in den letzten Jahren auch mit aufgekommen und da sind wir federführend mit dabei, weil die ganze Stressliteratur kommt aus der Psychologie und da gibt's viel positive Ansätze, aber deine Community weiß, bin ich sicher, viel mehr, als man je denkt. Ja, die wissen, was gut für sie wäre. Die wissen, was sie tun könnten. Die wissen, was für sie förderlich wäre. Aber es mangelt eigentlich nur an der Umsetzung. So, und die Umsetzung braucht die Biologie. Es braucht eine Balance in der Energie. Dazu zählt natürlich auch die Regeneration, aber dazu gehört eben auch dieses Neurosystem, das ich gerade angesprochen habe. Und es braucht auch für diejenigen, die hochreguliert sind, eine Runterregulierung. Also ein Dämpfen des Systems. Ein bisschen, okay, ja, jetzt nehme ich mir Zeit für so eine Übung. Und das kann man heute A messen und B kann man es über Nahrungsergänzungsmittel extrem gut ausgleichen. Das ist nicht nachhaltig, aber es hilft in dieser ersten Umsetzungsphase, handlungsfähig zu werden. Also der Ausgleich der Neurobiologie, egal ob von unten nach oben oder von oben nach unten, geht über Nahrungsergänzungsmittel, ist nicht pharmakologisch, ist pflanzlich, weil es bioidentisch ist und das finde ich eben auch ein genial. Also man ersetzt im Körper etwas, was der Körper nicht mehr produziert durch die chronische Belastung, zum Beispiel Serotonin, was wichtig ist für Schlaf, was die Vorstufe von Melatonin, Schlafhormon ist, was für Gelassenheit steht, was für innere Ruhe steht, was eben auch für all das steht, was wir gerade in den Übungen eigentlich besprochen haben. Und wenn das fehlt und nicht da ist, ist es unfassbar schwer. Übrigens auch Kontrolle von Hunger, Appetit auf Süßes, Zucker, Schokolade. Ihr glaubt ja nicht, dass der Körper das braucht. Ja, das ist ja am Ende immer ein Add-on und das ist nur das Gehirn, das dann danach verlangt. Und da sieht man schon, wie unfassbar wir gesteuert sind durch solche Mechanismen. Übrigens, dazu gehört Netflix, dazu gehört aufs Handy schauen, dazu gehört auch Alkohol. Das sind alles so kompensatorische Mechanismen, die durchs Gehirn ausgelöst werden. Und wenn du eben körperlich aktiv werden willst, wenn du weniger oder bewusster essen willst, wenn du Verhalten verändern willst, dann ist diese Konsolidierung, wie wir das nennen, der Neurobiologie oftmals der erste Schritt. Denn in Phasen, wo es dir nicht gut geht, wo das System schon so aus der Balance ist, ist eine Veränderung von Verhalten unfassbar schwierig. Insbesondere diejenigen, die eben mit Gewichtszunahme zu kämpfen haben oder auch versuchen abzunehmen, da ist es natürlich bekannt, das ist so schwer. Und sich bewusst zu sein, dass Stress ein massiver Trigger ist für viele dieser Verhaltensmuster, das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Blick auf die Dinge. Also Veränderung findet statt durch neurobiologische Konsolidierung. Und dann aber, und das ist eben wichtig, es ist wieder die Achtsamkeit, finde, was jetzt in dieser Lebensphase für dich der erste, nächste wichtige Schritt ist. Lass dir nicht einreden von anderen, du musst, du sollst, sondern finde deinen nächsten Schritt. Ich habe viele Klienten gehabt, die gerne abgenommen hätten, weil wir gerade dabei waren. Ja, durch Stress zugenommen, fühlen sich nicht wohl, machen keinen Sport mehr. Aber ich habe oft gesagt, abnehmen ist dein kleinstes Problem an der Stelle. Ja. Und da fließen oft dicke Tränen, weil einfach auch die Erleichterung da ist. Dieses Trial and Error, dieses immer im Schmerz landen, dieses immer, ich bin nicht gut, ich krieg's nicht hin, ich bin zu dick, ich fühle mich nicht wohl. Das ist so ein Schmerz. Und das einfach wieder auch zu verstehen, das ist eine Folge von chronischer Belastung. Ich gehe erst die Belastung an und dann, wenn es sich richtig anfühlt, dann gehe ich den nächsten Schritt an Gewichtsverlust. Also, dass man einfach sich eine Ordnung macht, eine innere, und nicht sagt, ich muss das alles lösen, denn das ist nicht möglich. Und diese unrealistischen Ziele sind eins der großen Probleme, die ich jeden Tag habe, dass wir, und ich schließe mich damit ein, dass wir eine Agenda haben, die auf dem Tisch liegt, die oft viele unrealistische Ziele beinhaltet. Und dort zu spüren wieder, was kann ich überhaupt schaffen? Wie viel Energie habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Was will ich eigentlich wirklich? Da sind wir wieder bei diesen inneren Prägungen und Motiven. Das ist so die Essenz von dem, wo ich jeden gerne begeistern möchte, wieder ehrlich mit sich zu sein und sich zu spüren und wahrzunehmen und ein bisschen loslösen von dem, was andere sagen. Die Wahrheit ist hier drin und die Umsetzung findet auch, die nachhaltige Umsetzung findet immer von hier innen drin statt, also aus der inneren Haltung und nicht aus einer kognitiven Steuerung heraus. Es gibt ein paar, die sind sehr streng zu sich, die können sehr hart sein. Wenn ich deine Challenges sehe, ich weiß, du kriegst es gut hin, V2 Max Challenge, da braucht man eine Menge an Selbstregulation. Aber das haben eben auch nicht alle. Ja, und das kann auch nicht jeder in so einer Situation aufbringen. Und dort so eine liebevolle Seite an sich zu haben oder auch zu entdecken und wieder mit sich auch ehrlich zu sein, da entsteht eine Riesenkraft. Dafür will ich eigentlich plädieren.
Ja, ich sage auch immer, dass ich um Gottes Willen auf gar keinen Fall ein Vorbild sein darf für viele, weil ich ganz andere Werte habe als viele da draußen. Auf der anderen Seite habe ich auch meine Großbaustellen, die ich angehen darf, von der meine Community selbstverständlich auch gar nicht so viel weiß, weil sie das gar nicht richtig einsortieren könnten. Und ich finde deswegen so wichtig, dass dieses auf nach innen gucken. Und da hast du uns heute eine wunderbare Möglichkeit eröffnet, wie man das tun kann. Ich finde diese Atemübung, die du mir auch als Hausaufgabe gegeben hast und hier, touché, ich habe sie angefangen und irgendwann, ich wurde jetzt gerade wieder dran erinnert. Ich habe es irgendwann schlichtweg vergessen, nicht mehr böswillig. Es war nicht mehr da, weil das raus aus dem gewöhnlichen Alltag sind. Aber auch hier, das sieht man, auch ich bin, ich habe meine Fehler. Ich habe meine Hausaufgaben zu tun und diese Atemübung werde ich wieder als Anlass nehmen, eben an meiner Stressachse zu arbeiten, Florian. Das war ein tolles Interview und diese Verlinkung einmal zu diesem, ich nenne es mal Wertetest und auch zu dem integralen Stresstest, dem ich jeden und jeder ans Herz legen möchte, die das Thema endgültig angehen möchte und eben auch mit sehr viel, ja, ich sag mal mit Zahlen, Daten, Fakten, um Ausgangspunkt zu haben, das halte ich für sehr wertvoll.
Und dass man Dinge, vielleicht auch, weil du gerade sagst, noch wenn ich das ergänzen darf, Patrick, weil du gerade sagst, du erinnerst mich wieder dran, die Übung zu machen, dass man es im Alltag einmal am Tag 2 Minuten fest verankert. Also, dass man sich nicht vornimmt, ich mach's irgendwann, wenn ich dran denke, weil das wird nicht funktionieren. Ja, das hast du schön gerade ehrlich gesagt. Ja, genau, sondern dass man sich's einträgt im Kalender, dass ich sage, immer wenn ich aufstehe. Ich zum Beispiel habe heute Morgen, wie jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, meine Übungen gemacht. Und ich habe das dort fest verankert, weil wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin, dann stehe ich jeden Morgen auf. Das ist für mich die Konstante im Leben, die es jeden Tag, egal wo ich bin, gibt. Wenn ich aber sage, im Alltag, im Arbeitsalltag, dann kommen oft Dinge dazwischen. Und dann ist das das Erste, was man wegstreicht. Also diese Routine, diese Regelmäßigkeit, diese Verankerung mit anderen Dingen, das kann auch abends sein, das kann in der Mittagspause sein, aber das macht es leichter. Und ich lasse viele auch gerne es in Kalender eintragen, dass man einfach wie so eine Verabredung mit sich selbst im Kalender stehen hat, die erstmal ein bisschen affig scheint am Anfang, die aber total wirkungsvoll ist, weil du einfach im Kalender jeden Tag in der Regel nachschaust und guckst, was habe ich heute eigentlich für Termine. Wie gesagt, wenn du das mal 3 Monate durchhältst, dann ist es irgendwann eine Gewohnheit, weil das Gehirn sich neu vernetzt hat und dann sagt dein Körper irgendwann, Mensch, morgens, du musst doch deine Übung machen, das gehört doch dazu. Und dann hast du es eigentlich gewonnen und dann kann man es auch ausweiten. Aber der erste Schritt, je niedrigschwelliger und je regelmäßiger, desto besser.
Klasse. Florian, ganz herzlichen Dank, dass du deine langjährige Erfahrung bei so einem wichtigen Thema mit uns geteilt hast. Und dafür hast du auf jeden Fall von mir einen fetten Daumen nach oben verdient. Vielen Dank.
Danke, Patrick.